Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportradio.de. Le Tour, Tour le Jour, die Tour de France in der Sportshow auf meinsportradio.de.
Le Tour, Tour le Jour hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus und Lukas Kruse begrüßen euch wieder zum aktuellen Blick auf die Tour de France, auf die 7. Etappe und auf den 3. Etappensieg von Marcel Kittel bei der diesjährigen Tour-Rundfahrt. Wir schauen auf die 213,5 Kilometer von Troyes nach Nuits-Saint-Georges, auf der Marcel Kittel am Ende triumphiert hat und zudem noch die alte deutsche Bestmarke von Erik Zabel eingestellt hat. 12. Etappensieg bei einer Tour de France. Lukas, eine wirklich bemerkenswerte Leistung von Marcel Kittel. Und wir hatten es gesagt, das Momentum spricht momentan einfach für ihn.
Ja, und da kann ihn nicht mal ein Edvard Boasson-Hagen, der gestern auch wirklich einen extrem starken Sprint hatte, kann ihn da an seinem Rekord hindern. Also wirklich eine starke Leistung. Und die anderen, die ihm sonst die letzten Tage so das Leben noch ein bisschen schwer gemacht haben, Greipel und Demar, die waren diesmal relativ weit weg. Dann war es eben Boasson-Hagen, der am Ende ihm noch sehr, sehr nah auf die Pelle gerückt ist. Da sprechen wir gleich noch drüber, über dieses knappe Finish. Aber ansonsten wirklich wieder eine starke Leistung von Kittel, der abgewartet hat, wie schon auf den letzten Etappen und sich dann eben am Ende wieder vorbeigezogen ist und am Ende hat es ja dann noch gereicht für seinen Sieg. Jetzt ist erstmal ein bisschen Pause für die Sprinter, die kommen erst in ein paar Tagen wieder zum Zug und vorher wird er dann eben jetzt erstmal die Beine hochlegen, vielleicht in die Ausreißergruppen gehen, um Punkte zu sammeln, aber ansonsten wird er das Momentum jetzt erstmal nicht so ausnutzen können.
Ganz genau. Erstmal ein bisschen Beine hochlegen, ein bisschen relaxen auch nach diesen anstrengenden Sprints und vor allen Dingen nach dieser Winzigkeit von 6 Millimetern, die am Ende die beiden Vorderreifen von Marcel Kittel und Edvard Boasson-Hagen getrennt haben. Das waren das kann man in Zahlen schon fast gar nicht ausdrücken, was für ein Wimpernschlag das letztlich war. Also das waren Tausendstel, die beiden da getrennt haben, wenn nicht sogar Zehntausendstel, also ganz hauchdünn. Da gucken wir gleich nochmal drauf. Zunächst schauen wir natürlich wieder auf das Layout der gestrigen Etappe. 213,5 Kilometer, ich hatte es schon gesagt, und natürlich typisches Sprinter-Layout.
Ja, ganz genau. Kleine Hügelchen maximal, die sich da in den Weg gestellt haben. Nichts, was jetzt groß die Sprinterteams vor eine Herausforderung gestellt hat. Und auch die letzten Kilometer waren eigentlich fast nur geradeaus und tellerflach. Da hatten die Sprinterzüge, die es dann gestern auch zum ersten Mal so richtig in Perfektion zu sehen gab, bei dieser Tour de France, hatten dann auch genug Zeit, sich zu positionieren, ihre Positionskämpfe auszufahren. Allerdings war die Strecke auch relativ windanfällig. Man hat auch zwischendurch versucht, dort Windkanten herbeizuführen, aber alles in allem dann eben, wie gesagt, wie gemalt für einen Massensprint und der wurde es ja dann auch.
Genau, obwohl sich natürlich auch auf dieser Etappe dann wieder erstmal eine Gruppe abgesetzt hat, ging ja schon gleich wieder kurz nach dem Start los. Auf Flachetappen muss man da ja auch früh dann schon das Risiko gehen und das war eine Gruppe von 4 Leuten, die sich abgesetzt hat. Manuele Mori, Johan Genet, Dylan van Baarle und Maxime Bouet. Das war dieses Quartett, was sich da an die Spitze gesetzt hat.
Ja, und es war wie schon auf den letzten Etappen eigentlich eine aussichtslose Flucht, auch nicht wirklich attraktiv, denn es gab wieder nur die eine Sprintwertung und einen einzigen Bergpunkt zu gewinnen. Und ja, das Feld hat auch von Anfang an gleich sich wieder in die Tempoarbeit, in die Nachführarbeit bemüht und hat die Ausreißer nicht länger als 3:50 weggelassen und hat auch relativ schnell dann immer wieder den Vorsprung gedrückt, war dann schon 150 Kilometer vor dem Ziel, nur noch 2:30, also man hat sie an der sehr, sehr kurzen Leine gelassen und da gab es eben den einen Zwischensprint des Tages, den hat sich Emanuele Mori gesichert, hat sich dort die 20 Punkte und die kleine Prämie für die Teamkasse gesichert und dahinter Maxime Bouet, Johan Jean und Dylan van Baarle aus dem Hauptfeld, Sonny Colbrelli von Bahrain Merida, der schnellste, dahinter Christoph Greipel, Stuber Matthews und dann erst auf 10 Demar, Kittel ist sogar nur 12. geworden, da gab es so Spekulationen, dass er mit seinem Rad ein wenig Probleme hatte, weil er den Sprint Sprint eigentlich sehr gut aufgebaut hat mit seinem Team und dann auf einmal immer wieder runtergeschaut hat auf sein Rad und so ein bisschen die Beine hochgenommen hat, hat da jetzt an der Sprintwertung nur 2 Punkte auf Demar verloren. Deshalb war das auch zu verkraften. Er hat auch das Rad nicht gewechselt. Also waren es wohl einfach nur kleine Problemchen, die er dann selber in den Griff bekommen hat.
Ja, oder es war eine kleine Pokeraktion. Kann doch auch sein. Im Zwischensprint mal so tun, als wenn man kleine Fehler bei sich am Rad festgestellt hat, dass man eben nicht so ganz top drauf ist und dann am Ende wieder zuzuschlagen.
Auf jeden Fall, Kittel generell mischt sich ja in die Zwischensprints nicht so sehr ein. Der setzt ja tatsächlich auf die große Punktzahl, die es beim Sieg gibt. Und das hat sich ja bisher ausgezahlt. Sie haben es ja auch geschafft, mit Zdeněk Stuba, ein Helfer von Kittel, auf die 8 zu schieben und Demar damit auch wichtige Punkte zu klauen. Und vielleicht war es wirklich einfach nur, um zu testen, geht Demar auch in diesen Sprint, ihnen ein bisschen auch die Kräfte natürlich kosten zu lassen. Weil wenn der Sprint aufgebaut ist, dann will Demar natürlich auch mitsprinten. Und vielleicht war das wirklich einfach gut gepokert, das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hat es Kittel nicht geschadet, denn den Ausgang haben wir ja schon angesprochen. Und die 4 Punkte hat er ja trotzdem geholt, auch wenn die nicht ganz so wichtig waren.
Es war aber wieder auf den letzten Metern erst entscheidend der Antritt von Marcel Kittel, aber sein Team Quickstep, das hat ihn auf den letzten Kilometern dann auch schon in Position gefahren. Quickstep war die Mannschaft, die nach dem Zusammenschluss des Feldes 6 Kilometer vor dem Ziel dann an der Spitze auch das Tempo gemacht hat.
Genau, erst war es sogar FDG, die sich da vorne gezeigt haben und dann kam aber eben der Sprintzug für Marcel Kittel und der war wirklich, also das war jetzt mal ein Sprintfinale, wie wir es noch aus alten Zeiten kennen. Wie gesagt, lange Sprintzüge, die sich da gebildet haben, die Helfer mit herausgestreckten Zungen und zusammengebissenen Zähnen, um eben das hohe Tempo zu halten und die Sprinter, die sich da teilweise sogar mit Remplern, da gab es auch eine Szene zwischen Demar und Buhani, die sich da mal kurz mit der Schulter angerempelt haben, also harte Positionskämpfe. Aber das war wirklich ein Sprint aus dem Bilderbuch, wie er angefahren wurde. Und dann war es eben wieder Marcel Kittel, der lange gewartet hat. Edvald Boston-Hagen sah wirklich schon sehr, sehr gut aus, wie er da positioniert war. Man hat schon damit gerechnet, dass er das gewinnen kann. Aber dann kam wieder Kittel von rechts und hat ihn noch überholt anscheinend, denn selbst auf dem Zielfoto war es jetzt für den Laien nicht zu erkennen, wer da jetzt eigentlich gewonnen hat. Also für mich waren da beide gleich auf und das war sehr, sehr spannend und dann gab es eben die Nachricht, dass Kittel den Sieg geholt hat. Für Boston-Hagen schade, denn man hätte es ihm, denke ich, gegönnt nach dem Ausfall von Cavendish, dass jetzt sein Team da eben mit der Nummer 2 der Sprinter oder der möglichen Siegaspiranten da einen Sieg holt. So freut es uns aus deutscher Sicht natürlich auch, dass Marcel Kittel an Erik Zabels Geburtstag den Rekord einstellt. Auch eigentlich eine ganz schöne Geschichte. Und ja, Kittel hat jetzt den eigentlich so gut positionierten André Greipel eingeholt, der ja schon bei 12 Siegen lag und nur eingebraucht hätte, bei 11 Siegen lag und nur eingebraucht hätte. Und Kittel hatte vorher 9 und hat jetzt eben den Rekord eingestellt.
Ja, was bedeutet das jetzt für Marcel Kittel auch im Blick auf ja vielleicht die Radsportgeschichte in Deutschland? Das war ja eigentlich eine sehr historische Marke, die Erik Zabel da aufgestellt hat. Vor allem, wenn man dann ja nochmal guckt, wie oft er das grüne Trikot in Serie gewonnen hat, nämlich 6 Mal. Das ist natürlich eine Leistung, an die Kittel jetzt vielleicht nicht mehr rankommt, aber 12 Etappensiege auf jeden Fall eine sehr bemerkenswerte Zahl.
Definitiv. Und ja, also auf was Geschichtsträchtiges, was er gesagt hat. Ich meine, ich denke nicht, dass das so zu Beginn seiner Karriere das größte Ziel war, der erfolgreichste deutsche Tour de France-Fahrer zu werden. Jetzt ist er es, zusammen mit Erik Zabel. Und ich meine, es warten noch einige Sprintetappen. Und wie toll wäre es dann, wenn er zum Beispiel auf der Champs-Élysées dann den 13. Historischen Sieg einfährt. Das wäre wirklich allein für dieses kleine deutsche Radsportmärchen, was ja mit dem Start in Düsseldorf in diesem Sommer vielleicht geschrieben wird, dann so eine kleine Sahnehaube. Er ist auch erst 29. Da geht auf jeden Fall noch ein paar Jahre was. Also er könnte die Marke auf jeden Fall noch ordentlich ausbauen und macht definitiv Werbung für den Radsport, denn ich denke, Marcel Kittel ist auch für jeden Radsportfan eigentlich relativ sympathisch, sehr, sehr bodenständig und sehr, sehr, ein sehr sozialer Radsportler, der auch nie wirklich negativ in Schlagzeilen gekommen ist bislang. Wir hoffen natürlich, das bleibt so und klopfen da auf Holz. Und ansonsten, ja, auf jeden Fall eine historische Leistung und zeigt einfach, dass an ihm in einem normalen Sprint bei dieser Tour de France eigentlich kein Weg vorbei. Führt.
Und wir hören ihn auch selbst im Siegerinterview nach der Etappe bei den Kollegen von Tour de France.de oder w.fr.
I'm really, really proud on that. I'm in a great shape. I'm super happy that the team supported me so well today. I think we did a good lead out. We believed in this chance, in this victory, and it's just crazy.
Marcel Kittel zu seinem historischen Sieg bei der Tour de France 2017 auf der 7. Etappe, 12. Etappensieg insgesamt bei einer Tour de France eingefahren und damit den Rekord von Erik Zabel geknackt und damit auch die Führung im Trikot des Punktbesten übernommen. 197 Punkte hat Marcel Kittel jetzt vor Arnaud Demar, der kommt auf 182. Michael Matthews folgt mit 123 Punkten auf Platz 3 und André Greipel, der liegt momentan bei 110 Punkten auf Platz 4. Also dieser Etappensieg von Marcel Kittel und die Taktik, sich auf Etappensiege zu fokussieren, die bringt natürlich am meisten Punkte. Dann im Kampf um das grüne Trikot. Lukas, im Kampf ums gelbe Trikot auf einer Flachetappe natürlich nichts passiert.
Nein, da bleibt weiter Christopher Froome vorne, Geraint Thomas auf 2,12 Sekunden dahinter, Fabio Aru bleibt Dritter, Daniel Martin Vierter und als bester Deutscher Emanuel Buchmann mit 1:29 Rückstand auf der 14 und auch in der weißen Trikotwertung hat sich nichts geändert, wenn wir schon bei Buchmann sind. Der ist da weiter Vierter mit 46 Sekunden Rückstand hinter Simon Yates, der noch der beste Jungprofi aktuell ist, aber auch da könnte sich in den kommenden Tagen ja einiges verschieben.
Und auch in der Bergwertung hat sich natürlich angesichts des einen Punktes, der da gestern ausgefahren wurde oder verteilt wurde, nichts getan. Fabio Aru weiter 10 Punkte, 2 Punkte vor Daniel Martin und 4 Punkte vor Christopher Froome, der auf Rang 3 kommt. Weitere 2 Punkte vor Richie Porte auf Platz 4. Bevor wir auf die heutige Etappe kommen, auf die 8. Etappe und da mal drauf blicken, müssen wir natürlich noch ein bisschen über Peter Sagan sprechen. Der ist ja ausgeschlossen worden, das habt ihr alle mitbekommen, aufgrund seines irregulären Sprints. Und sein Rennstall, das Bora Hansgrohe-Team, das hat sich gestern mit der deutschen Presseagentur unterhalten und auch gesagt, dass man einen Eilantrag zur Wiedereingliederung des Mannes ins Rennen gestellt hat. Der internationale Sportgerichtshof Kaas hat den allerdings zurückgewiesen. Da wurde dann auch der sportliche Leiter von Bora Hansgrohe gefragt, wie er sich denn das vorgestellt hätte, wie das laufen sollte, jemanden dann plötzlich wieder doch ins Rennen zu nehmen. Da hat er auch gesagt, das ist nicht unser Problem. Das hätten die Gerichte dann nur festgestellt, dass es möglicherweise rechtens gewesen wäre und das wäre dann das Problem der UCI gewesen. Der Kaas hat es aber abgelehnt. Man wollte sich bei Bora Hansgrohe quasi auf so einen Formfehler berufen, denn die UCI hatte die eigenen Regeln nicht beachtet, denn Sagan, der wurde vor dem Ausschluss gar nicht angehört. Formfehler? Wie siehst du es?
Ist definitiv eine Sache, die so eigentlich nicht laufen sollte, denn ich denke, er hätte durchaus, hätte man auch nicht nur Sagan, sondern auch Cavendish anhören müssen. Der hat sich ja, soweit ich das mitbekommen habe, mehr oder weniger rausgehalten und sein Team hat dort eben diese Vorwürfe erhoben. Deshalb wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, da beide mal anzuhören und dann hätte die Entscheidung vielleicht auch sich anders dargestellt. So ist es ein definitiven Formfehler, kann man durchaus sagen, und auch einfach ein Fehler, der dem Unfall nicht gerecht wird, weil es ja doch sehr, sehr kontrovers war und da wäre es fair gewesen, die Anhörung stattfinden zu lassen. Und ich habe auch gelesen, dass einfach das Tibora gesagt hat, das ist einfach unsere Pflicht für Peter Sagan, alles zu tun, was in unserer Macht steht, und dass sie ihm deshalb einfach alles in die Wege geleitet haben und versucht haben, ihn da irgendwie wieder reinzubringen, weil sie eben für ihn Fahrrad nur das Beste wollen und natürlich auch für sich selber, für ihre Marke, für ihre Sponsoren. Genau. Und da ist das ja, wir haben es schon angesprochen, ein herber Verlust, wenn einfach so ein Aushängeschild wie Peter Sagan nicht mehr teilnehmen darf. Und er hatte ja beste Aussichten, diese Tour de France auf jeden Fall zu einem Erfolg für das Team werden zu lassen. Und deshalb ist es durchaus auch verständlich, dass man da eben irgendwelche Schlupflöcher, irgendwelche Grauzonen sucht, um diese eben zur Anwendung zu bringen. Und es wäre auf jeden Fall ein Präzedenzfall gewesen, wenn tatsächlich dem stattgegeben worden wäre und man hätte Sagan wieder eingliedern müssen.
Aber was wir eben auch schon gesagt haben, es ging der UCI, es ging vor allen Dingen auch den Veranstaltern der Tour de France irgendwo um das Thema Sicherheit und man möchte oder wollte da natürlich auch ein Zeichen setzen, dass eben mehr auf Sicherheit geachtet wird und die folgenden Sprints, die waren ja alle sauber. Also von daher in die Richtung hat es zumindest vielleicht was gebracht. Wir werden das natürlich weiter im Blick behalten, genauso wie überhaupt die Tour de France und dann natürlich auch heute die 8. Etappe. Die Sprintspezialisten, die waren in den letzten beiden Tagen dran, heute sind die Bergspezialisten wieder dran. Die 8. Etappe geht über 187,5 Kilometer von Dole hinauf zur Station de Rousse und da geht schon mal richtig was in Richtung Berg.
Auf jeden Fall, wobei ich nicht ganz weiß, ob das Profil dann was für die Gesamtwertungsfahrer ist oder ob die sich erstmal ein bisschen bedeckt halten, denn es ist keine reine Bergankunft, sondern nach der Bergwertung der ersten Kategorie wird es noch ein bisschen hügelig zur Station de Roos, aber eben nicht besonders schwierig, also deshalb keine richtige Bergankunft, sondern es könnte heute mal der Tag der Ausreißer werden, denn es gibt 17 Bergpunkte auf dem Weg ins Ziel, es gibt eine Sprintwertung, also da könnte man heute einiges erstmal an Geld für die Teamkasse bei der Sprintwertung und dann natürlich auch das Bergtrikot erobern. Und es ist durchaus auch möglich, dass bei diesem Profil eben sich die Favoritenteams ein bisschen bedeckt halten und dass dann erstmalig sogar ein Ausreißer vielleicht den Sieg holen kann. Das halte ich durchaus für möglich. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob sie attackieren. Man hat ja auch lange gewartet bei der ersten Bergankunft, bis dann Fabio Aru attackiert hat. Also ich könnte es mir vorstellen, auf jeden Fall, denn viele Fahrer sind in der Defensive und müssen was aufholen. Ich denke da zum Beispiel an Nairo Quintana, der ja schon bald eine Minute Rückstand hat und der vielleicht auch an diesem Tag attackieren wird. Aber ich denke, Froome zum Beispiel wird nicht in die Offensive gehen, sondern wird halt abwarten, was die Konkurrenz macht.
Genau, der kann sich ja auch in seiner Spitzenposition momentan eher so aufs Reagieren dann konzentrieren. Sein Team Sky wird ihn schon entsprechend abschirmen und dann auch entsprechend vorwarnen, wenn denn was passiert. Und dann wird man den Kapitän wahrscheinlich schon vernünftig führen. Wir werden das sehen, wir werden das abwarten und dann natürlich hier drüber berichten bei Le Tour Tous les Jours, unserem täglichen Blick auf die Tour de France hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow und von Radio Tour, unserem Radsport-Talk. Lukas Kruse und Malte Asmus sagen danke für euer Interesse an der 7. Etappe und freuen sich auf euch morgen dann bei der 8. Etappe.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.